Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört eine Predigt über Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31. Als man Petrus und Johannes hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen, und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Können wir uns noch an das kurze Gebet in diesem Gottesdienst erinnern, das wir vor der Epistellesung heute vor Gottes Angesicht gebracht haben? Dieses kurze Gebet, das wird auch Kollektengebet oder Sammlungsgebet genannt. Es greift in kurzen Worten die Anliegen auf, die wir am heutigen Sonntag und mit den Stücken des ersten Teiles unseres Gottesdienstes vor Gott bringen wollen. Dieses Kollektengebet hat immer denselben Aufbau. Es hat eine Anrede, es benennt einen Teil des Werkes oder des Wesens Gottes, es nennt die Bitte und es hat einen Schluss. Am Beispiel unseres heutigen Kollektengebetes sieht das dann so aus. Die Anrede lautete: Herr. Und das Bekenntnis oder die Bekanntmachung lautete: Du Schöpfer aller Dinge, wie du jedes Jahr das Angesicht der Erde erneuerst, so willst du die Welt erneuern, die der Sünde und dem Teufel verfallen ist. Die Bitte lautete: Wir bitten dich, lass uns den Anbruch des wahren Lebens in deinem Sohn erkennen und teilhaben an der neuen Schöpfung. Und den Schluss bildeten die bekannten Worte: Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Warum nun an dieser Stelle die kurze liturgische Betrachtung über den Aufbau eines Gebetes? Nun, wir haben eben im Predigtwort auch ein Gebet gehört. Es war das Gebet der Gemeinde von Jerusalem. Und wenn wir dieses Gebet nun näher betrachten, dann werden wir merken, dass auch dieses Gebet denselben Aufbau hatte, wie unsere heutigen Kollektengebete sie haben. Und es ist schon beeindruckend zu sehen, wie die Christenheit bis heute, auch über viele Generationen hinweg, in ihren Gebeten und in ihren Gottesdiensten verbunden ist. Und es ist sie auch in der Art und Weise, wie sie mit ihren Gebeten und Liedern vor Gott tritt. In dieser nachösterlichen Freudenzeit wollen wir uns auch darüber klar werden, wie wir nun vor unseren auferstandenen Herrn treten, wie bewusst uns seine Gegenwart wirklich ist und mit welchen Worten wir zu ihm reden wollen. Und auch hierfür mag uns nun das Gebet der Jerusalemer Gemeinde eine gute Anleitung sein. Also, lasst uns beten, denn unser Herr lebt. Und unser Gebet hat eine Anrede, ein Bekenntnis, eine Bitte und einen Schluss. Lasst uns beten, denn unser Herr lebt. Und unser Gebet hat als erstes eine Anrede. In der heutigen Epistel hat uns Petrus zum geduldigen Leid ermuntert, wenn es darum geht, Zeugnis für den Herrn abzulegen. Wohl sollen wir in der Welt nicht auf Ärger aus sein, ihn nicht suchen, aber wir sind und bleiben eben doch Gäste und Fremdlinge und werden auch darum immer wieder auffallen und auch anecken. Wenn das aber geschieht, dann heißt es geduldig zu leiden und alles dem Herrn anzubefehlen. Nun, das ist gewiss leicht gesagt, aber was bedeutet das im alltäglichen Leben? Der Apostel Petrus wusste, wovon er schrieb. Schon bald nach dem Pfingstwunder musste er sich vor seiner Obrigkeit für seinen Glauben rechtfertigen und wurde dafür auch ins Gefängnis geworfen. Weil er im Namen des Herrn Jesus einen gelähmten Mann geheilt hatte und weil er Jesus im Tempel öffentlich verkündigt hatte, darum wurde er vom Hohen Rat inhaftiert und verhört. Auch Johannes war dabei und litt mit Petrus dieselbe Schmach. Solche Berichte machen uns die späteren Worte der Apostel, die sie dann in ihren Briefen geschrieben haben, umso glaubwürdiger und verbindlicher. Nun aber hören wir in unseren Predigtversen, was geschehen ist, als Petrus und Johannes aus der Haft entlassen wurden. Sie gingen in die Gemeinde und sie berichteten dort, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und wie reagierte die Gemeinde? Nun, jedenfalls beginnt sie nicht zu jammern und zu klagen. Die Gemeinde versteckt sich auch nicht wieder in einem Haus, wie es die Jünger noch zwischen Karfreitag und Pfingsten getan haben. Nun lebt sie stattdessen in der Gewissheit, dass der Herr bei ihnen ist, auch wenn sie ihn nicht sehen kann. Und in dieser Gewissheit redet sie nun auch mit dem Herrn. Statt nur miteinander zu jammern und sich gegenseitig das Leid zu klagen, beginnen sie einmütig, ihre Stimme zu Gott zu erheben. Wie schon gesagt, hatte dieses Gebet der Gemeinde damals einen bestimmten Aufbau. Und diesen Aufbau haben sich die Christen nicht erst selbst ausgedacht, nein, sie waren ja geübte Beter. Sie stammen aus der jüdischen Gemeinde, sie gehörten zum Volk Israel und auch hier wussten die Menschen natürlich, wie man betet und sie kannten auch die Psalmen des Alten Testamentes. Und in dieser Tradition betete die christliche Gemeinde weiter und sie tut es bis heute. Beten ist Reden mit Gott. Und er wird nun auch gleich am Anfang angesprochen. Die Anrede nennt ihn in unserer deutschen Übersetzung Herr. So kennen wir das. So haben wir ihn auch heute in unserem Kollektengebet angesprochen. Wir rufen Gott als Kyrie an, wenn wir das Kyrie Eleison im Gottesdienst anstimmen. Herr, erbarme dich. Allerdings haben die Christen damals in Jerusalem ein anderes Wort für Herr gebraucht, eines, das uns aus der griechischen Sprache schon bekannt ist, das wir selbst aber eher nicht nutzen, um den Herrn anzureden. Oder würden wir es wagen, unseren Herrn als einen Despoten anzureden? Aber genau dieses Wort steht in unseren Predigtversen. Und dieses Wort hatte in den Ohren der ersten Christen auch noch keinen so negativen Klang, wie es den heute für uns hat. Ein Despot, das ist doch heute ein Unrechtsherrscher, der seine Macht missbraucht und andere Menschen unterdrückt. Und solche Herrscher sind auch nichts Neues. Pontius Pilatus, Herodes, Kaiphas, sie alle waren mächtige Männer, die ihre Macht zum eigenen Wohl und wenn nötig zum Schaden anderer einsetzen konnten. Petrus und Johannes, sie hatten es eben erst am eigenen Leib zu spüren bekommen. Wer aber ist mächtiger als die Mächtigen dieser Erde? Das ist der Herr. Und wenn wir in unseren Gebeten Jesus als den Herrn anreden, wenn wir von Gott reden und zu ihm reden, dann darf und soll uns das ganz bewusst sein, dass wir einen Despoten zum Herrn haben, einen allmächtigen Herrn. Unser Herr hat Macht, die Fülle. Wenn wir unsere Bibel lesen, dann erfahren wir von dieser Macht. Da hören wir, wie Gott die Welt geschaffen hat und noch erhält. Und wir lesen, wie Gott die mächtigsten Männer dieser Welt demütigen konnte, wenn es seinem Willen entsprach. Denken wir an den Pharao oder an Nebukadnezar. Und wie damals, so handelt Gott auch heute. Er erhält die Welt in Bestand und er setzt auch heute den Mächtigen dieser Welt ihre Grenzen. Ja, gewiss, sie haben Macht und gewiss tun sie vieles, was großes Leid über Menschen und Völker bringt. Sie benehmen sich wie typische Despoten. Aber sie haben nichts davon. Was wurde aus all den Despoten der jüngeren Vergangenheit? Und so wird es auch den heutigen Herrschern ergehen. Sie werden sich am Ende vor Gott verantworten müssen. Sie werden sich seinem Willen beugen müssen. Denken wir doch an diese Macht unseres Gottes. Denken wir immer daran, wenn wir ihn wieder als Herrn anreden. Und das tun wir in unseren Gebeten. Ja, unser Gebet soll eine Anrede haben. Und es hat auch ein Bekenntnis. Was weiß die Gemeinde über ihren Herrn, ihren Despoten zu sagen? Und was macht sie darum auch über ihn bekannt? Als erstes hören wir in unseren Predigtversen, wie die Gemeinde bekennt, dass der Herr Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen ist, gemacht hat. Und erinnern wir uns an unser heutiges Kollektengebet. Da haben wir auch die Schöpfermacht des Herrn bekannt und verkündet. Du Schöpfer aller Dinge, haben wir gebetet und damit auch ein klares Bekenntnis von unserem Herrn und seiner Macht abgelegt. Gottes Macht erweist sich täglich auch in unseren Tagen. Es gilt aber, diese göttliche Macht auch wirklich wahrzunehmen. Diese Macht erweist sich im täglichen Neuwerden der Schöpfung, etwa dann, wenn eine Frau ein Kind erwarten darf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Die Schöpfermacht Gottes erweist sich gerade wieder sehr deutlich im Frühlingserwachen der Natur. Bäume werden wieder grün, Blumen beginnen zu blühen, Tiere im Stall und in den Wäldern und auf den Feldern bekommen ihre Jungen. Nichts von all dem würde ohne Gottes Willen und ohne Gottes allmächtiges Schöpferwort geschehen. Was für ein Glaube bräuchte es eigentlich, um all diese Wunder der Schöpfung allein einem Zufall zuschreiben zu wollen? Nein, diese Machtfülle besitzt allein unser Despot, unser Herr, dessen gnädiges und barmherziges Wesen auch in den Werken der Schöpfung zu erkennen ist. Doch wer Gott nur auf den ersten Artikel, auf die Schöpfung beschränken will, der erkennt das Wesentliche nicht. Und darum bekennt die christliche Gemeinde in ihren Gebeten auch noch mehr. Sie bekennt Gottes Eingreifen und Handeln in der Geschichte. Und mit welchen Worten tat das die Gemeinde in Jerusalem? Sie tat das mit den Worten der Psalmen, mit den Worten, die schon das alte Gottesvolk vor Gottes Angesicht gebracht hat und mit denen sie sich zu ihrem Gott bekannt haben. Wir hören in unseren Predigtversen die Christen beten: Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Was uns an diesem Gebet deutlich werden darf, ist die Selbstverständlichkeit, wie sich Gottes Wort in dieser Welt ganz konkret bewahrheitet. Ja, die Heiden toben und die Völker nehmen sich in ihrem Hochmut die tollsten Sachen vor. Mächtige der Welt versammeln und verabreden sich zu allen möglichen Dingen, ohne nach Gottes Willen zu fragen. Sie lästern den Herrn in ihrem Hochmut und treten sein Wort mit Füßen. Die Christenheit in Jerusalem hat dies an Herodes und Pontius Pilatus und am Hohen Rat ganz konkret festmachen können. Und wenn heute Christen mit Gefängnis rechnen müssen, weil sie Gottes Ordnung für die Geschlechter klar beim Namen nennen und nichts davon halten, wenn etwa homosexuelle Paare sogar von Priestern gesegnet werden sollen, wie das aktuell durch den Bischof Marx im Bistum München und Freising angeordnet ist, dann wird Gottes Wort auch darin konkret. Und wenn Völker auf der ganzen Welt gegeneinander Krieg führen, wenn Hass und Gewalt das Zusammenleben bestimmt, dann bewahrheitet sich doch darin Gottes Wort über die Menschheit und über den Zustand dieser gefallenen, sündigen Welt. Bekennen wir das doch auch in aller Klarheit. Denn auch das sind Dinge, an denen wir uns selbst und auch unseren Mitmenschen zeigen können, wie wahr die Bibel doch in ihren Aussagen ist. Vor allem aber bekennen wir uns in diesen Wahrheiten auch zu Gott selbst in unseren Gebeten. Ja, lasst uns beten, denn unser Herr lebt. Und unser Gebet, das hat dann eine Anrede. Es hat ein Bekenntnis und natürlich hat es eine Bitte. Normalerweise haben Gebete mehr als eine Bitte. Denken wir nur an das Vaterunser oder an unsere Fürbittengebete im Gottesdienst. Aber das Kollektengebet am Anfang, das beschränkt sich doch wirklich auf eine Bitte, in der alles zusammengefasst und auf den Nenner gebracht ist, was wir an Anliegen in diesem ersten Teil des Gottesdienstes haben. Wir wollen uns aber durch unsere Predigtverse einmal zeigen lassen, wie nötig es ist, sich auch wirklich darüber Gedanken zu machen, was wir wirklich in unseren Gebeten von Gott erbitten wollen. Wir alle kennen sicher die berühmte Frage: Was würdest du dir wünschen, wenn du nur einen Wunsch frei hättest? Wenn wir diese Entscheidung einmal wirklich im Blick auf unser Gebet bedenken wollen, welche Bitte wäre es dann, die wir vor Gott bringen? Und wenn wir an eine bestimmte Lebenslage denken, die uns vielleicht Sorgen macht und die uns sehr am Herzen bewegt, was ist dann die eine Bitte, in der wir in dieser Lebenslage Gottes Handeln ganz besonders erflehen wollen? Wenn wir auf unsere Predigtverse schauen, dann ist es schon interessant zu sehen, wofür die Christen damals beteten, nachdem Petrus und Johannes vom Hohen Rat wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Was wünschen sie sich von Gott? Dass die Bedrückung endet? Dass sie ein ruhiges Leben führen können? Dass Gott die Peiniger doch strafen möge? Nein, das alles ist es nicht, was die Christen damals erwartet haben. Sie beten vielmehr: Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Das ist der eine Wunsch der Christen von damals gewesen, dass das Wort des Evangeliums trotz aller Drohung und Bedrängnis weiter verkündet wird, dass die Apostel und all ihre Lehrer der Gemeinde weiter ihren Dienst tun können, ja, dass weiter ein kraftvolles Zeugnis von Christus dem Herrn gegeben wird. Nicht um das Wohl der Apostel betete die Gemeinde, sondern um das Wohl der Botschaft, die durch die Apostel verkündet wird. Dazu möge der Herr auch weiter Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen lassen. Ja, das ist eine geistliche Bitte, die wir hier hören, und sie ist ein schönes Zeugnis dafür, was den Christen damals ganz besonders wichtig gewesen ist. Lassen wir uns durch dieses Gebet auch wieder daran erinnern, wie wichtig uns die geistlichen Bitten sein sollen, die uns Jesus ja selbst mit dem Vater Unser ans Herz gelegt hat und die wir auch in unseren Fürbittengebeten ganz konkret füllen. Die Fürbitte um die reine Predigt des Wortes, um die Verwaltung und Gültigkeit der Sakramente. Die konkrete Bitte um die Arbeit an unserem theologischen Seminar in Leipzig oder für die Mission in Norddeutschland. Bitten wir den Herrn von Herzen, dass auch wir selbst in aller Freimut sein Wort verkünden. So, wie es dann auch die ersten Christen getan haben, denn Gott hat ihre Bitte erhört. Lassen auch wir uns all das immer wieder zu einem Gebetsanliegen werden, das uns von Herzen kommt. Umso mehr, als unsere Bitten vor Gott ja auch nicht auf eine einzige Bitte beschränkt sein müssen. Wir dürfen um alles bitten und umso mehr lasst uns eben auch um die Dinge bitten, die den Herrn und seine Kirche betreffen. Wir selbst sind diese Kirche, weil wir aus Gottes Gnade durch Christus Erlösung erfahren haben, Eine Erlösung, die auch uns verkündet wurde von Menschen, die in aller Freimut reden konnten. Wo wir so beten, dass wir es von Herzen und im Glauben tun, da wird unser Gebet auch nicht einfach so beendet. Nein, wenn wir von Herzen beten, dann hat unser Gebet einen Schluss. Der Schluss des Gebetes in unseren Predigtversen lautet: Durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. In ähnlicher Weise schließen auch unsere Gebete. Wir bitten im Namen unseres Herrn, im Namen des Sohnes Gottes, dass wir vor Gott bringen. Und wann immer wir diesen Schluss an unsere Gebete hängen, berufen wir uns damit auf die schöne Verheißung, die wir für das Gebet haben. Direkt im Anschluss an unser heutiges Evangelium und am Abend seiner Verhaftung sagte Jesus: An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Wann ist aber dieser Tag gekommen? Wir leben an diesem Tag, denn unser Herr lebt. Und weil er lebt und weil wir nun in der Zeit leben, in der die Verheißung der Gebetserhörung gilt, darum lasst uns beten. Und wenn wir beten, dann soll unser Gebet eine Anrede haben, denn wir kennen unseren starken Herrn mit Namen. Es ist der Herr Christus. Und unser Gebet soll ein Bekenntnis sein gegenüber dem Herrn selbst und gegenüber aller Welt. Unser Gebet soll eine Bitte sein, die nicht nur auf das eigene Wohlergehen schaut, sondern vor allem auch auf das Wohl der Kirche unseres Herrn, seines geistlichen Reiches. Und in seinem Namen wollen wir unsere Gebete beschließen und wollen sie dann dem himmlischen Vater anbefehlen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.